Man sieht das oft in so Filmen, Weltuntergangsszenarien, dass völliges Chaos ausbricht und sich die Menschen gegenseitig bekämpfen. Aber in meiner Erfahrung, wenn wirklich ein Katastrophenfall eintritt, dann sieht man sehr viel mehr die Hilfsbereitschaft. Man sieht viel mehr, dass die Menschen sich wirklich gegenseitig unterstützen. Natürlich gibt es ein Chaos, aber es geht nicht darum, dass jeder nur auf sich selbst schaut, sondern es gibt wirklich immer einen Zusammenhalt.
Am 24. Februar 2025 jährt sich die Eskalation des bewaffneten Konflikts in der Ukraine zum dritten Mal. Das bedeutet 3 Jahre Bombenalarm, Ungewissheit und Bang um das eigene Leben. 3 Jahre im ständigen Ausnahmezustand. Wie gehen Menschen vor Ort damit um? Wie können wir sie unterstützen? Und was gibt Hoffnung? Diese und viele weitere Fragen wollen wir in der 5. Folge von Cut-Modus, dem Katastrophen-Podcast vom Deutschen Roten Kreuz, beantworten. Ich bin Marius und mir gegenüber sitzt Lisa Taschler. Lisa ist DRK Global Search Delegate in Kiew, dazu kommen wir gleich noch, und gerade erst von einer Mission aus der Ukraine zurück nach Deutschland gekommen. Lisa, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich heute vor allem über deine praktischen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zu sprechen und damit auch mal direkt einzusteigen. Ich glaube, eine Frage, die sich gerade einige Hörerinnen und Hörer des Podcasts stellen: Was ist ein Global Search Delegate und wie würdest du das vielleicht Menschen beschreiben, die mit humanitärer Arbeit so gar nichts am Hut hatten bis jetzt?
Ja, hallo, danke für die Einladung als allererstes Mal. Ja, bei diesem Terminus Global Search Delegate ist, glaube ich, das schwierigste Wort Search, also die Mitte. Search ist im Endeffekt alles, was wir an Kapazitäten reinbringen, wenn es eben zum Katastrophenfall kommt und die lokalen Kapazitäten nicht ausreichen, wenn eben die Bedarfe die lokalen Kapazitäten übersteigen. Und da gibt es im Deutschen Roten Kreuz im Endeffekt 2 Modelle sozusagen. Also es gibt den Search Roster und es gibt das globale Search Team. Der Search Roster ist so eine Personaldatenbank im Endeffekt. Da sind über 600 Experten drinnen. Das reicht von Chirurgen und Chirurginnen zu IT-Personal, also wirklich Experten mit ganz spezifischem Know-how, das eben gebraucht wird in Katastrophenfällen. Und die gehen dann durch ein mehrstufiges Auswahlverfahren, um eben sicherzugehen, auch Sprachkenntnisse etc., die da notwendig sind, arbeiten aber in ihren normalen Berufen. Und wenn es dann eben zum Katastrophenfall kommt, dann schicken wir einen Aufruf raus, dass eben jetzt spezifisch dieses Personal gebraucht wird. Und dann können sich Leute im Pool melden innerhalb von 72 Stunden normalerweise. Also muss normalerweise relativ schnell gehen, dass sie bereit wären, für ein paar Wochen oder auch für ein paar Monate in Einsatz zu gehen.
Und was ist, ganz blöd gesagt, was ist deine Expertise? Also was hast du mit in den Pool gebracht, sage ich jetzt mal?
Ja, also ich bin Teil von dem sozusagen 2. Modell, diesem globalen Search-Team. Das ist um einiges kleiner. Das sind 6 Experten und Expertinnen, die schon seit langer Zeit in der humanitären Hilfe arbeiten. Also alle mit mehr als 10, 20 Jahren Erfahrung. Ich bin selber schon seit 13, 14 Jahren im humanitären Einsatz. Ich habe einen Hintergrund im operationellen Management, aber auch spezifisch eine technische Expertise, wenn es um Bargeldhilfen geht für Betroffene. Das ist so meine Expertise, aber ich habe eben Kolleginnen und Kollegen in diesem Team, die Logistiker sind, die sich besonders mit Notfall, Shelter, Unterkünften etc. auskennen, die im Gesundheitsbereich sich spezialisieren. Also es ist ein relativ breites Spektrum an Expertise. Und das Wichtige ist eben, dass dieses Team in ständiger Bereitschaft ist, innerhalb von 2 bis 3 Tagen in Einsatz zu gehen, wenn es eben notwendig ist.
Ja, stelle ich mir auch total wichtig vor, dass man sich da halt einfach ergänzt mit seinen verschiedenen Kenntnissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten. Man hört es ja ein bisschen auch vielleicht an deinem Akzent, dass du einen österreichischen Background hast und du warst ja schon 2022 mit dem österreichischen Roten Kreuz in der Ukraine. Wie war damals dein Eindruck von den Menschen vor Ort?
Ja, also 2022 war ich im Winter, also im September, Oktober, für mehrere Monate dann in der Ukraine, vor allem in Kiew. Und das war natürlich noch es war schon einige Monate, nachdem die Eskalation des Konflikts begonnen hat. Aber es war trotzdem noch relativ neu sozusagen. Also dieser Ausnahmezustand war eben seit ein paar Monaten erst zu dem Zeitpunkt. Menschen waren sehr unsicher, hatten Angst, wussten nicht genau, wie es weitergehen soll, haben aber auch gehofft, dass es relativ bald enden wird, dieser Konflikt. Und es war der erste Winter eben seit der Eskalation. Menschen mussten sich auch darauf einstellen. Die Infrastruktur wurde ja sehr stark getroffen. Das heißt, es gab viele Stromausfälle, es gab oft Heizungsausfälle, was natürlich im Winter sehr, sehr schwierig ist. Luftalarm mehrmals täglich, auch in der Nacht. Das heißt, Menschen haben viele Nächte in den Schutzkellern verbracht, in den U-Bahn-Stationen. Es war, würde ich sagen, grundsätzlich ein sehr bedrückendes Gefühl, dass Leute versucht haben, ja, irgendwie damit umzugehen, wie diese neue Normalität jetzt für sie aussieht, wie man mit diesem Ausnahmezustand eben umgehen kann und wie sie irgendwie ihr Leben trotzdem weiterleben können. Also diese große Unsicherheit ist, glaube ich, mein Haupteindruck von dieser Zeit.
Und wenn man jetzt mal traurigerweise 3 Jahre vorspulen muss und wir befinden uns immer noch in einer ähnlichen, aber vielleicht auch ganz anderen Situation quasi. Ich habe es ja gerade schon zur Einleitung gesagt, bist frisch wieder in Deutschland und warst davor auch in der Ukraine. Wie hat sich dieser Eindruck jetzt geändert in den letzten 3 Jahren? Was hast du da für neue Erkenntnisse gewonnen oder ja, wie ist die Stimmung? Also ganz plakativ gefragt.
Man muss ein bisschen differenzieren natürlich in verschiedenen Teilen des Landes. Ist natürlich auch das tagtägliche Erleben des Konflikts unterschiedlich. Auch jetzt war ich vor allem wieder in Kiew. Da merkt man, auf der einen Seite sind die Menschen nach 3 Jahren Konflikt einfach auch müde, also sowohl physisch als auch psychisch, als auch emotional. Und das hinterlässt natürlich einen Eindruck bei den Menschen. Diese Hoffnung, dass es bald vorbei ist, die man 2022 noch gemerkt hat, hat sich natürlich mittlerweile geändert, wobei es natürlich jetzt auch Hoffnung gibt, dass trotzdem jetzt bald dann endet. Also auf der einen Seite merkt man die Erschöpfung nach so vielen Jahren Konflikt, auf der anderen Seite sind Menschen natürlich auch resilient zu einem gewissen Grad, haben sich angepasst. Systeme funktionieren anders. Ich meine, unsere Arbeit hat sich auch extrem verändert. 2022 hat das ukrainische Rote Kreuz ganz neue Herausforderungen gehabt, musste sofort viele, viele tausende Menschen versorgen, sowohl Menschen, die in den Gebieten, die am meisten vom Konflikt betroffen sind, leben, als auch Menschen, die flüchten innerhalb des Landes. Das war eine Riesenaufgabe und große Veränderung natürlich für das ukrainische Rote Kreuz, also unsere Schwestergesellschaft. Mittlerweile, nach 3 Jahren, sind die Systeme natürlich auch ein bisschen anders. Der Fokus ist jetzt nach wie vor in manchen Gebieten auch auf der Soforthilfe. Aber es hat sich natürlich auch verändert. Also es geht jetzt weniger um die Koordination von Hilfsgütern, wie es am Anfang war, sondern es geht mehr darum, eben die Gesundheitsdienste, die sozialen Dienste aufrechtzuerhalten. Häusliche Pflege ist ein großes Thema, mentale Gesundheit ist ein großes Thema. Wie gesagt, eben so viele Jahre Konflikt hinterlassen Spuren. Aber auch der Ausbau von Katastrophenschutz und die Zusammenarbeit mit den lokalen Autoritäten ist etwas, was wir als Deutsches Rotes Kreuz mehr und mehr mit dem ukrainischen Roten Kreuz unterstützen. Wie gesagt, also die Menschen passen sich an diese Realität. Das ist natürlich gut, weil man muss irgendwie mit dieser neuen Normalität umgehen können. Andererseits ist es natürlich auch bedrückend, wenn man mit Menschen redet und sie erzählen einem, ja, sie haben jetzt das Kinderschlafzimmer in den Gang verlegt, weil es eben weiter weg von den Fenstern ist und man kann nicht jahrelang die Kinder jede Nacht aufwecken und irgendwie in den Gang oder in den Keller bringen. Also das sind natürlich auch Anpassungen, die bedrückend sind, wenn man sich überlegt, dass Menschen eben 3 Jahre lang so jetzt schon leben müssen.
Wir haben ja gerade schon über dieses Thema Search Delegate geredet, dass du auch die verschiedenen Facetten und so beleuchtet. Wie sah denn so ein typischer Arbeitstag für dich aus jetzt in den letzten Monaten oder gibt es den gar nicht in einem Ausnahmezustand?
Ja, so einen typischen Arbeitstag ist relativ schwierig zu beschreiben. Also jetzt die letzten Wochen, wie gesagt, war ich eben in Kiew. Da ging es darum, mit dem ukrainischen Roten Kreuz daran zu arbeiten zum Thema Ausbau von Katastrophenschutz. Also wir haben jetzt mit dem ukrainischen Roten Kreuz eine Initiative, den Katastrophenschutz vor allem in abgelegenen und schwer erreichbaren Gebieten zu verbessern. Das hängt auch mit der Rolle des ukrainischen Roten Kreuzes in der Ukraine in Zusammenarbeit mit den staatlichen Autoritäten zusammen, wo es ganz konkret darum geht, Freiwillige, die sich engagieren, auszubilden, auszurüsten, ähnlich freiwillige Feuerwehren, um eben dann im Ernstfall schnell vor Ort helfen zu können. Das war jetzt so die Arbeit der letzten Wochen.
Das hast du dann quasi koordiniert oder gemeinsam in Absprache mit den Ukrainern? ukrainischen Kollegen und Kolleginnen?
Das habe ich mit ihnen, also das Konzept weiterentwickelt. Da geht es natürlich auch darum, dass wir um Gelder ansuchen, dieses Konzept zusammenzubringen, wie das aussehen kann, welche Ausrüstungsgegenstände da zum Beispiel gebraucht werden, welche Trainings gebraucht werden, Simulationen zu planen, damit eben die Freiwilligen auch den Ernstfall dann üben können und dann auch die Verbindung zwischen, also man muss sich das vorstellen, das sind halt teilweise relativ abgelegene Dörfer, wo es relativ lang dauert, von der nächsten Stadt dorthin zu kommen. Das heißt, diesen Kontakt auch dann zu den Autoritäten in der nächsten Stadt, der muss eben aufgebaut werden, damit diese Verbindung eben auch funktioniert, wenn diese freiwilligen Feuerwehren dann Ausrüstung brauchen oder noch zusätzliches Training brauchen. Davor, also wie gesagt, Global Search Delegate, ich bin relativ viel unterwegs, war letztes Jahr auch in Marokko im Einsatz, wo das Deutsche Rote Kreuz gemeinsam mit dem marokkanischen Roten Halbmond und Dörfer in relativ entlegenen Gebieten des Atlasgebirges unterstützt, die vom Erdbeben betroffen waren. Davor war ich im Libanon für mehrere Monate. Also es gibt nicht wirklich so einen Alltag, der sich über mehrere Monate gleich spannt. Es ist relativ abwechslungsreich, meine Arbeit, ja.
Das gibt mir eigentlich eine ganz gute Vorlage, dich zu fragen, also zu deinem persönlichen Bezug. Also wie bist du eigentlich zur humanitären Hilfe gekommen? Du hast jetzt schon irgendwie sehr viele verschiedene Länderkontexte benannt, allein in den letzten Jahren. Was hat dich dazu motiviert, dich in dem Bereich zu engagieren, das zu deiner Lohnarbeit zu machen?
Ja, also ich habe mich schon relativ früh sozial engagiert, bin schon seit 20 Jahren beim Roten Kreuz, also doch mittlerweile eine ganz schöne Zeit. Ich bin Österreicherin, das heißt, ich habe mich beim österreichischen Roten Kreuz ehrenamtlich engagiert, auch in meiner Studienzeit, war freiwillige Sanitäterin für mehrere Jahre. Das war immer etwas, was mich interessiert hat, motiviert hat, diese Freiwilligenarbeit. Gleichzeitig interessieren mich andere Kulturen, andere Sprachen, andere Länder sehr stark. Somit habe ich mich auch mit internationalen Beziehungen eine Zeit lang beschäftigt und auch Sprachen studiert. Ich habe Spanisch und Arabisch studiert und dann einen Master im humanitären Management gemacht. Das heißt, ich bin schon seit relativ langer Zeit in diesem Sektor tätig.
Das heißt, du hast genau dann auch das quasi als Ausbildung gemacht, was du jetzt auch quasi dann umsetzt in einem sehr praktischen Feld oder einem sehr praktischen Bezug. Mich würde auch interessieren, nochmal zurückgehend auf die Zeit jetzt in der Ukraine. Was hat dich da besonders geprägt? Du hast ja gerade so eine Geschichte erzählt von Eltern, mit denen du gesprochen hast. Was sind noch andere Sachen, die dich vielleicht irgendwie geprägt, erschüttert, aber vielleicht auch irgendwie positiv berührt haben?
Ja, also was mich immer beeindruckt, muss ich sagen, also egal in welchem Kontext, aber auch jetzt in der Ukraine wieder, ist die Arbeit von den lokalen Kolleginnen und Kollegen. Wir als Delegierte kommen rein, wenn eben ein Katastrophenfall eingetreten ist. Aber die lokalen Kolleginnen und Kollegen sind natürlich vor Ort, sind selbst betroffen, das heißt, sorgen sich um ihre Familien. Wie gesagt, die Teile der Eltern, über die ich gesprochen habe, sind eben auch Kolleginnen und Kollegen. Und trotzdem sind sie aber auch ständig im Einsatz. Das heißt, die sind fast 24 Stunden am Tag daran, eben auch ihren Mitmenschen, Mitbürgern und Bürgerinnen zu helfen. Das finde ich immer sehr beeindruckend, dieses Engagement. Es ist natürlich auch besonders im Rotkreuz-Kontext spannend, weil wir eben auch so viel mit Freiwilligen arbeiten, also wirklich Menschen, die das freiwillig machen. Das ist etwas, was wir wirklich in allen Krisengebieten sehen, würde ich sagen, dieses Engagement von den lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Freiwilligen. Was mich prägt oder woran ich mich besonders auch in der Ukraine erinnern kann, 2022 war ich dann mit Kolleginnen und Kollegen auch unterwegs, die medizinische Unterstützung übernehmen und häusliche Pflege, ich habe es vorher kurz angesprochen, sind natürlich extrem wichtige Themen in einer Konfliktsituation, weil eben viele Menschen nicht unbedingt Gesundheitseinrichtungen erreichen können. Gerade in ländlichen Regionen ist das ja grundsätzlich schon schwierig, eben zu einem Krankenhaus, zum Arzt etc. zu kommen, aber in einer Konfliktsituation natürlich noch schwieriger, weil erstens teilweise Personal natürlich auch flieht, andererseits Straßen unbefahrbar werden etc. Und somit hat das ukrainische Rote Kreuz mobile Gesundheitsdienste, die eben in diese abgelegenen Gebiete fahren und auch gleichzeitig Personal für häusliche Pflege, weil was wir sehen ist, dass gerade ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen oft in eben Konfliktgebieten bleiben, nicht fliehen können oder auch nicht fliehen wollen. Also gerade bei älteren Menschen ist das oft der Fall, die aber dann gleichzeitig nicht die gleiche Versorgung haben, die sie in einer normalen Zeit haben, also von Familie, von Freunden. wo oft eben dann jüngere Generationen der Familie fliehen, ältere aber bleiben. Was für mich da sehr prägend ist, ist, dass man natürlich dann automatisch auch an seine eigenen Großeltern, an seine eigenen Eltern denkt und was, auf welche Unterstützung sie angewiesen wären in so einer Krisensituation und wie wichtig es eben dann ist, die auch wirklich bedarfsgerecht leisten zu können.
Bedarfsgerecht ist immer ein gutes Stichwort. Ich glaube, bei all unserer Arbeit, aber auch in dem Podcast. Was siehst du jetzt aktuell? Wir sind ja immer noch im Winter. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, der Winter ist mal besonders hart, gerade wenn es dann zu Heizungsausfällen kommt und so. Was siehst du für Bedarfe auch quasi aus dem Feld?
Ja, also die Bedarfe sind nach wie vor groß. Ich meine, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist natürlich in den verschiedenen Teilen des Landes etwas unterschiedlich. Also gerade im Westen können wir wirklich auch schon teilweise über Wiederaufbau sprechen, über eben Langzeitprogramme. Aber gleichzeitig in den Frontgebieten sind die Bedarfe wirklich lebensrettende Sofortmaßnahmen zu leisten, also eben diese lokalen Kapazitäten zu stärken, freiwillige Feuerwehr, die dann eben auch Notfallversorgung leisten können etc. Gleichzeitig eben soziale und Gesundheitsdienste, also sowohl die Soforthilfe, wenn es eben Verletzungen gibt, aber auch eben die häusliche Pflege, die Versorgung von chronisch kranken Menschen, die Versorgung von Menschen mit Behinderungen. Das ist ein sehr großes Thema. Und ich glaube, ich habe es vorher auch schon erwähnt, die psychische Belastung von so einer Ausnahmesituation, die eben über mehrere Jahre dauert, die darf man nicht unterschätzen, und zwar für alle Teile der Bevölkerung, für Kinder, für Erwachsene, für ältere Menschen. Das heißt, auch hier arbeiten wir mit dem ukrainischen Roten Kreuz eng zusammen, eben um diese psychosoziale Unterstützung leisten zu können.
Ja, das ist auch ein Thema, das sich quasi eigentlich durch fast jede Folge des Podcasts bis jetzt zieht, einfach weil es super wichtig ist. Und ich glaube, ja, auch viele dieser Sachen noch gar nicht oder dieser Themen noch gar nicht absehbar sind. Das kommt ja meistens erst, wenn dann ein Konflikt vorbei ist, dass man dann merkt, okay, was sind Langzeitfolgen davon, was ist vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung und so weiter und so fort. Mich würde in dem Kontext auch interessieren, du jetzt quasi als humanitäre Helferin gemeinsam mit den KollegInnen, die du auch angesprochen hast, vom ukrainischen Roten Kreuz, was tut man eigentlich für sich selber, um diese mentalen Belastungen wegzustecken, wenn man die ganze Zeit immer nur nach außen geht und Menschen helfen will, was ja total ehrenwert ist, muss man ja auch auf sich selber so ein bisschen achten. Was sind so, weiß ich nicht, Strategien oder Sachen, die dir helfen oder auch im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen vom ukrainischen Roten Kreuz?
Ja, wie du gesagt hast, ich glaube, das Stichwort da ist ein bisschen auf sich selber achten, also eben wirklich auch mindful sein, also wirklich auch in sich hören, zwischendurch, selbst im Ausnahmezustand, selbst wenn man eben rund um die Uhr arbeitet. Und ich meine, das ist, wie gesagt, bei den lokalen Kolleginnen und Kollegen natürlich besonders der Fall, aber natürlich auch für uns. Und da geht es sehr stark darum, dass man ja Pausen macht, dass man versucht, zumindest einen Rhythmus zu halten, dass man, also die Grundbedürfnisse, dass man eben regelmäßig isst, dass man genug Schlaf bekommt. Und das ist auch, gerade wenn man ein Team leitet, würde ich sagen, sehr wichtig, dass man das selber vorlebt, damit das eben auch dann die Kolleginnen und Kollegen sehen, dass man das eben machen kann und machen sollte, weil man ist nur dann wirklich effektiv in seiner Arbeit, wenn man eben selber auch auf sich schaut. Was für mich immer auch wichtig ist in solchen Situationen, dass ich im Kontakt bleibe mit meiner Familie, mit meinen Freunden, so ein bisschen ja Normalität auch drinnen hat. Das ist manchmal schwieriger, wenn eben die Internetverbindung oder die Telefonverbindung nicht besonders gut ist, aber dass man wirklich versucht, so den Kontakt zu halten, dann, das ist in gewisser Weise ein Luxus oder ein Privileg für uns natürlich als Delegierte, dass wir wirklich auch Pausen machen können dazwischen, zwischen den verschiedenen Auslandseinsätzen. Das können natürlich die lokalen Kolleginnen und Kollegen leider nicht. Aber auch da ist es natürlich wichtig, dass sie dann Zeit mit ihrer Familie verbringen können. Und was auch ein wichtiger Punkt ist für uns als Delegierte, das Deutsche Rote Kreuz hat da auch ein Angebot für psychosoziale Unterstützung. Das heißt, wir haben auch Expertinnen und Experten, die uns unterstützen, gerade bei besonders belastenden Einsätzen, sowohl während man auf Einsatz ist, als auch danach, dass man eben Debriefings machen kann, dass man eben wirklich sicher gehen kann, dass dann keine Langzeitfolgen bleiben. Ja.
Und das sind dann quasi Gesprächsangebote mit geschultem
Personal, ja. Mhm.
Ich glaube, das fragen sich wahrscheinlich viele Menschen. Gerade du hast ja schon die Region zählt, wo du jetzt allein schon in letzter Zeit warst. Ich glaube, dass viele, die nicht so sehr mit der humanitären Arbeit gerade im internationalen Kontext vertraut sind, schwer vorstellbar, einfach sich von Einsatz zu Einsatz zu Einsatz zu hangeln und da einfach sehr essentiell notwendige und wichtige existenzielle Arbeit auch zu leisten. Ich würde ganz gerne nochmal so die Metaperspektive einnehmen zu diesem Search Pool oder Search Roster, was du vorhin auch erwähnt hast, wie man dann quasi in eine Position kommen kann, die du jetzt einnimmst. Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja gesagt, nach dem Studium, also du hast studiert, humanitäres Management, genau. Wie wird man dann auf diesen Pool aufmerksam?
Ich würde sagen, der Pool ist ja relativ, also nicht ganz neu, aber es ist auf jeden Fall etwas, was sich mehr und mehr in den letzten Jahren auch entwickelt hat, dass man eben diese Kapazitäten hat, so eine Personaldatenbank, weil natürlich gibt es immer eine Nationalgesellschaft im Land mit Kapazitäten, teilweise sehr starken Kapazitäten, aber im Katastrophenfall braucht es eben mehr. Das sieht man natürlich auch in anderen Kontexten, das gibt es auch im Gesundheitssystem und so weiter, dass es eben diese Search-Kapazität geben muss, wenn eben die Bedarfe die lokalen Kapazitäten übersteigen. Ich war selber über 10 Jahre im Langzeit-Auslandseinsatz. Das heißt, wir haben eben, ich war 5 Jahre in Ostafrika, vor allem in Äthiopien, und dann nochmal 5 Jahre im Nahen Osten, vor allem im Libanon. Es ist natürlich interessant, im Langzeiteinsatz zu sein, also vielleicht für Menschen, die unser System nicht so gut kennen. Das Deutsche Rote Kreuz hat eben Auslandsdelegationen, Auslandsbüros, wo eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über mehrere Jahre sind in verschiedenen Positionen und dann eben wirklich Vollzeit dort leben, teilweise auch mit Familie, je nachdem, welcher Kontext das ist. Und das hat seine Vorteile natürlich, weil man dadurch eben wirklich auch integriert ist in den lokalen Kontext, den Kontext gut kennt und eben Langzeit unterstützt. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so leicht, so lange im Ausland zu leben. Und für mich war es dann nach 10, 11 Jahren die Zeit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne mir ein Zuhause aufbauen und auch mehr Zeit zu Hause verbringen und eben mehr auf solche Kurzzeiteinsätze zu gehen.
Also dann so punktuell quasi dann im Ausland unterstützen. Ja. Und ganz praktisch, welche Ausbildung war notwendig, um dahin zu kommen, dass du so eine wichtige Funktion besetzen kannst, wie jetzt in der Ukraine zum Beispiel?
Also ich habe eben in meinem Bachelorstudium interkulturelle Kommunikation studiert, das heißt also Sprachen studiert. Ich habe Spanisch und Arabisch als Hintergrund studiert. Dann ein Masterstudium in International Humanitarian Action, also humanitärem Management im Endeffekt gemacht. Wobei ich sagen will, also das ist ein Weg, wie man in die humanitäre Hilfe kommen kann, dass man eben ein Studium speziell macht. Es gibt aber auch viele andere Wege, also gerade auch was technische Expertise anbelangt, gibt es verschiedenste Studien. Was dann wichtig ist, ist die Erfahrung. Also alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kontinuierliche Trainings, die sie auch während der Arbeit machen, beziehungsweise eben die Erfahrung, dann in den verschiedenen Ländern mit Schwesternationalgesellschaften zu arbeiten. Das ist das, wo man, würde ich sagen, am meisten lernt und wo man sich dann auch am besten darauf vorbereitet, solche Kurzzeiteinsätze zu machen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist und notwendig ist, schon längere Zeit im humanitären Sektor zu arbeiten, bevor man eben dann so in Notfall-Kurzeinsätze gehen kann. Ja,
weil ich glaube, viele Menschen wollen dann helfen, stellen sich vor, ich will jetzt dahin und helfen, aber halt diese ganze, ich sag mal, das, was auf der Hinterbühne passiert oder als Fundament, was man alles an Ausbildung, an Erfahrung leisten muss, das ist vielleicht einigen gar nicht so sehr bewusst. Ich würde ganz gerne noch eine Sache fragen, weil ich die sehr spannend finde. Das hast du jetzt auch schon mehrfach rausgestellt. Und zwar, du bist jetzt quasi eine Delegierte aus dem Search Pool vom Deutschen Roten Kreuz. Wie läuft dann diese Zusammenarbeit, wenn du in das Land kommst mit der Nationalen Hilfsgesellschaft, jetzt in dem Fall mit dem ukrainischen Roten Kreuz? Ist es erstmal jetzt für dich die ersten Wochen erstmal zuhören, zu verstehen, was passiert hier lokal, wie sind die Prozesse oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also in den meisten Ländern, in denen wir arbeiten, haben wir eben auch oft schon Büros oder Delegationen, die länger vor Ort sind. Das heißt, es fußt normalerweise auf einer bereits längerjährigen Zusammenarbeit. Das heißt, man kennt natürlich auch die Multinationalgesellschaft. Aber ich würde auch sagen, wenn man in ein Land kommt, zuerst geht es vor allem ums Zuhören, ja, weil man eben den lokalen Kontext verstehen muss, sowohl der nationalen Gesellschaft, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhört und den Kontext versteht, aber eben auch mit Kollegen, die schon länger im Land sind, auch vom Deutschen Roten Kreuz, redet, um eben, ja, einzuordnen, welche Hilfe jetzt wirklich gebraucht wird, welche Unterstützung gebraucht wird, wie man die Schwesternationalgesellschaft da am besten unterstützen kann, weil, wie gesagt, es gibt sehr viele Kapazitäten normalerweise vor Ort, kommt natürlich viel zusammen im Katastrophenfall, dass dann eben die lokalen Kapazitäten übersteigt. Ja, und da ist es besonders wichtig, eben zuzuhören, auf jeden Fall offen zu sein, auch Geduld mitzubringen, weil natürlich Kolleginnen und Kollegen haben dann oft auch persönlich betroffen, sind familiär betroffen. Das heißt, man muss auch ein Verständnis mitbringen, was das dann bedeutet, dass man eben nicht selbst die Sachen in die Hand nehmen kann.
Ja, ich glaube, diese Doppelbelastung ist auch vielen Menschen dann nicht so ganz, oder ja, denkt man vielleicht nicht so drüber nach, wenn man es nur im Fernsehen sieht oder so, dieses, so eine betroffene Person ist und gleichzeitig aber auch im Dauereinsatz helfende Person und was das mit einem macht, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man halt nicht in der Situation mal war. Du hast gerade auch vom Zuhören gesprochen und Geduld. Was sind noch so Kompetenzen, die man in so einem Arbeitsumfeld gut brauchen kann?
Ja, ich würde sagen, Flexibilität ist eine wichtige Kompetenz, weil eben, ich meine, wir haben es schon kurz angesprochen, es gibt nicht wirklich so diesen Alltag, es gibt nicht wirklich so diesen Ablauf, auf den man sich vorbereiten muss, sondern es ändert sich vieles. Man muss offen sein, man muss flexibel sein, man muss sich anpassen können, auch natürlich an andere Kulturen, an andere Abläufe. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium. Eine gewisse, ja, Strapazierfähigkeit gehört natürlich auch dazu. Wie gesagt, dieses Verständnis auch, dass man ein bisschen auf sich selbst schauen muss, dass man eben auch sicher gehen muss, dass man nicht den Kontakt zu Hause verliert, dass man eben die Perspektive bewahrt, warum man auch in einem Land ist, aber auch, was eben für einen selbst dann wichtig ist, wenn man zurückkommt aus dem Einsatz.
Klingt nach einer sehr komplexen Aufgabe, alles in allem, auf jeden Fall. Ich würde zum Abschluss des Gesprächs gerne nochmal so einen Blick auf die Ukraine werfen. Wie gesagt, du warst jetzt im Feld, in bestimmten Settings. Was würdest du sagen, was wünschen sich die Menschen für die Zukunft?
Ganz klar kann man sagen, Frieden. Die Menschen wünschen sich Frieden. Das ist, ich denke, leicht nachvollziehbar. Die Menschen wollen ja in eine Normalität zurückkehren, wo sie keine Angst haben müssen, wo sie nicht um ihre Familienmitglieder oder um sich selbst fürchten müssen. Menschen, die innerhalb der Ukraine vertrieben sind, aber auch die ins Ausland geflohen sind, wünschen sich natürlich zurückzukehren, wo es möglich ist und wieder, ja, neu aufzubauen teilweise, wo es notwendig ist, dass Familien zusammen sein können. Also viele Familien sind natürlich jetzt auch getrennt aufgrund der Kampfhandlungen. Also das ist, glaube ich, die klarste Vision für Menschen, dass sie einfach im Frieden leben wollen, dass sie einen normalen Ablauf haben möchten, dass Kinder wieder in die Schule gehen können normal, dass ja einfach wieder Normalität einkehrt.
Ja, das kann man, also das kann ja jeder Mensch eigentlich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Letzte Frage dazu noch, oder vielleicht auch nicht ganz dazu, weil ich glaube, wir als Deutsches Rotes Kreuz, auch wenn wir natürlich alles versuchen, was in unserer Macht steht, für Frieden können wir leider nicht alleine sorgen. Das sind aber vielleicht andere Bereiche, die wir beeinflussen können, gerade gemeinsam auch mit dem ukrainischen Roten Kreuz.
Also was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ich bin sehr beeindruckt von der Solidarität, die sich über die letzten 3 Jahre gezeigt hat. Also unsere Arbeit und die Arbeit des ukrainischen Roten Kreuzes wäre natürlich nicht möglich, wenn es nicht eine Spendenbereitschaft gegeben hätte über die letzten Jahre. Ich hoffe sehr, dass die auch weiterhin bestehen bleibt. Es ist natürlich, 3 Jahre ist eine lange Zeit. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass man eben nicht darauf vergisst, dass es diesen Konflikt gibt. Das gilt für die Ukraine Ukraine. Das gilt natürlich auch für viele andere Konflikte und Krisen, die vielleicht in den Medien weniger präsent sind, wie den Sudan, den Jemen. Es gibt viele Kontexte, die auch aufgrund der Klimakrise, wo sich Krisen verschärfen. Also das sind, ich weiß, es kann teilweise schwierig sein, wenn den Nachrichten das zu verfolgen, wenn es so viele Krisenherde gibt. Aber ich würde sehr stark dafür plädieren, dass man eben diesen Solidaritätsgedanken beibehält und weiterhin die Menschen unterstützt. Und das heißt natürlich auch, dass man auch lokal vor Ort selbst Menschen unterstützen kann, ehrenamtlich tätig werden kann. Man kann Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind oder auch aus anderen Ländern geflohen sind nach Deutschland, unterstützen. Also das ist etwas, was ich würde sagen, jeder im tagtäglichen Leben machen kann.
Fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, aber wir brauchen noch die Abmoderation. Genau. Also Lisa, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst. Ich fand gerade diese Perspektive, die du immer wieder eingebracht hast mit dem praktischen Bezug zur Arbeit, was sich die Menschen auch wünschen, auch was du von den Kollegen und Kolleginnen des ukrainischen Roten Kreuzes erzählt hast. Auf jeden Fall etwas, was wir bis dato noch nicht so hatten im Podcast. Und apropos Podcast, diese Folge war die letzte der ersten Staffel von Cut Modus, wo wir abseits einer Sonderfolge einen allumfassenden Blick auf die humanitäre Situation in der Ukraine geworfen haben. Aber keine Sorge, damit ist der Podcast nicht eingestampft oder vorbei oder so. Du hast es ja gerade schon gesagt, Krisen gibt es auf der Welt ja leider genug. Das heißt, in der zweiten Staffel wollen wir einen Fokus auf die Menschen und ihre Geschichten legen. Dafür öffnen wir das ganze Themenfeld so ein bisschen. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin sicher, dass auch die Lage in der Ukraine an der einen oder anderen Stelle nochmal Thema sein wird. Auch das hast du gerade gesagt. Spendenbereitschaft, auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr für unsere Projekte gemeinsam mit dem ukrainischen Roten Kreuz spendet. Und wenn ihr das nicht könnt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast teilt zum Beispiel, wenn ihr euch selber engagiert. Und damit vielleicht erstmal genug Organisatorisches. Das letzte Wort gebührt wie immer meinem Gast. Auch das hast du gerade angesprochen. Es gibt leider sehr, sehr viele Krisen auf der Welt und es würde wahrscheinlich unseren Zeitrahmen sprengen, jetzt über alle allein aufzuzählen. Allein durch politische Veränderungen, Klimakrise hast du auch erwähnt und bewaffnete Konflikte ist die Lage auf der Welt sehr angespannt. Was gibt dir trotzdem Hoffnung und Zuversicht, wenn du in die Zukunft blickst, dass das Leben der Menschen besser wird?
Also ich würde sagen, was mir persönlich Hoffnung gibt, ist, dass egal in welchem Kontext ich bis jetzt gewesen bin, in Krisensituationen, man sieht immer die Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt zwischen den Menschen. Man sieht das oft in so Filmen, Weltuntergangsszenarien, dass völliges Chaos ausbricht und sich die Menschen gegenseitig bekämpfen. Aber in meiner Erfahrung, wenn wirklich ein Katastrophenfall eintritt, dann sieht man sehr viel mehr die Hilfsbereitschaft. Man sieht viel mehr, dass die Menschen sich wirklich gegenseitig unterstützen. Natürlich gibt es ein Chaos, aber es geht nicht darum, dass jeder nur auf sich selbst schaut, sondern es gibt wirklich immer einen Zusammenhalt. Die Menschen vor Ort sind die Ersten, die sich gegenseitig unterstützen. Ich denke, das sollte uns allen Hoffnung geben, dass das eben wirklich tief in uns als Menschen verwurzelt ist. Ich würde jedem raten, das auch im Alltag wirklich zu leben und im Alltag wirklich zu machen. Es muss keine Krise eintreten, damit man sich gegenseitig hilft, sondern das kann man wirklich in seinen Alltag einbauen.
Hast du sehr schön zusammengefasst, auch gerade das Stichwort Solidarität, was du davor gesagt hast, finde ich auch total wichtig. Und ich glaube, das kann man so als Schlusswort für ein Staffelfinale sehr schön so stehen lassen. Ich glaube, es zieht sich auch durch alle Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben. In diesem Sinne, danke an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die zweite Staffel. Und ja, bis dahin alles Gute und tschüss. Danke, dass du da warst, Lisa.
Dankeschön, tschüss.